Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Dr. Markus Wollweber. Markus ist Partner bei Streckmag Schwedthelm. Markus ist spezialisiert auf Unternehmenssteuerrecht und mittelständischen Transaktionsgeschäfte. Ich selbst habe ihn kennengelernt in einem Seminar zum Thema Kanzlei- und Praxisnachfolge und habe zuerst gedacht, oh Gott, jetzt kommt ein Rechtsanwalt und das Ganze wird sehr rechtlich. Es war aber genau anders. Es war sehr lebendig mit vielen tollen Praxisbeispielen und man merkt Markus sein Know-how direkt an. Ich freue mich da sehr, dass er heute bei mir ist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, lieber Daniel.
Markus, wie war denn dein persönlicher Werdegang in die Steuerberatung?
Also wie vielen so ergangen ist, war ich relativ orientierungslos. Also ich wäre beinahe Arzt geworden, Gott bewahre. Und dann hat mich ein guter Freund von meinem Vater angesprochen, Mensch, mach doch was mit Steuern. Und was ich nicht wusste, er hat mich dann zum Finanzamt, zum gehobenen Dienst geschickt. Das habe ich erst wirklich ohne Freude gemacht, zum Schluss mit großer Freude und wusste dann aber auch, ursprünglich wollte ich Steuerberater werden. Nee, die Juristerei, die liegt mir noch einen Tick besser. Und dann habe ich sofort das Jurastudium angeschlossen, wusste dann aber, dass ich irgendwie was mit Steuerrecht zu tun haben werde.
War das denn für dich eine schwierige Entscheidung, das Finanzamt zu verlassen? Man hat da ja schon einen sicheren Job und ja auch eine ganz gute Bezahlung und nicht so den ganz großen Stress.
Lass mich kurz überlegen. Nein, also ich war von erster Sekunde klar. Also ich kenne sehr gut, also ich bin gut befreundet mit vielen Finanzbeamten. Jeder muss das finden, was zu ihm passt. Finanzamt passt überhaupt nicht zu mir, das wusste ich seit der ersten Sekunde.
Ah, da haben wir schon eine Gemeinsamkeit, das war bei mir genauso. Also ich kann jeden verstehen, der die Ausbildung da macht und sagt, ich bleib da, das ist einfach super, diese Sicherheit im öffentlichen Dienst. Ich war mit dem Herzen aber auch Unternehmer und mich hat das ein bisschen wahnsinnig gemacht. Also ich musste dann auch mich selbst verwirklichen und meinen eigenen Weg finden. Wie bist du denn jetzt Partner in deiner aktuellen Kanzlei geworden?
Ja, auch da haben sich so ein bisschen Zufälle aneinander gereiht. Ich war dann in der mündlichen Prüfung zum ersten Staatsexamen bei Herrn Professor Wolfgang Jörgs. Das sagt dem einen oder anderen Juristen noch was. Der hat so einen Strafrechtskommentar rausgegeben. Und der fragte danach, Mensch, was wollen Sie denn machen? Und ich meinte, weil ich damals noch in Greifswald studiert habe, ich will unbedingt wieder zurück nach Köln und da was mit Steuerrecht machen. Und dann meinte er ja, wenn Sie was mit Steuerstrafrecht oder Steuerstreit machen wollen, dann gehen Sie doch bitte zu Streck. Und dann habe ich da angerufen, ein paar Monate später, als ich im Referendariat war, habe per PDF meine Unterlagen hingeschickt und eine Stunde später hat mich Herr Streck persönlich angerufen. Das hat mich tief beeindruckt. Es wirkt heute noch nach, das habe ich auch heute noch bei dem Laden.
Ah, das ist aber sehr schön. Also lang bei einem Arbeitgeber oder jetzt auch als Partner da, das ist selten heutzutage.
Ja, genau. Ne? Ich bin jetzt seit dem 01.01.2010 Partner, also doch schon 13 Jahre, ne? Ein bisschen mehr sogar.
Ja, Wahnsinn. Toll, fantastisch. Ja, ich habe immer ein bisschen Sorge, wenn wir Bewerbungen bekommen von neuen Mitarbeitern und man sieht alle 2 Jahre neue Arbeitgeber, dann ist das für uns immer schon so ein Warnsignal, weil egal wie toll wir sind, warum sollten wir das jetzt besser machen als die 10 Kollegen vorher?
Ja, auch da gibt es ja 10.000 verschiedene Gründe, ne? Aber in der Tat, ich bin da auch sehr oldschool, sozusagen jemand, der lange sozusagen loyal sich verhalten hat und an etwas mitgewirkt hat, das ist ein Mehrwert an sich.
Ja, richtig, das ist so. Ich habe auch mit einem Kollegen, wir haben schon das Studium gemacht, der arbeitet bei PwC, ist da mittlerweile auch Partner, aber das hat auch ganz lange gedauert. Da muss man auch schon ein bisschen Geduld haben, um dahin zu kommen.
Ja, genau. Bei uns kann man sogar, oder ist auch heute noch so, kann man nach 4 Jahren kann man Partner werden, wenn da die Perspektive gesehen wird. Und so war es bei mir auch.
Oh, das ist wirklich sehr schnell. Also ohne, dass du jetzt Geheimnisse verraten musst. Das heißt, man kommt dann zu euch, hat seinen Staatsexamen schon oder seinen Masterabschluss und dann sagt ihr, wenn du einen geilen Job machst, eröffnen wir dir schon nach 4 Jahren die Möglichkeit, bei uns Partner zu werden.
Genau, so sieht's aus. Ne? Heute sind ja Lebensentwürfe ganz unterschiedlich. Viele möchten diese unternehmerische Verantwortung auch nicht in dem Maße tragen. Andere bringen ganz viel mit, aber es fehlt das allerletzte i-Tüpfelchen. Das heißt, wir bieten jedem eine Perspektive, aber nach wie vor ist es so, dass unser Vollpartner-Track eigentlich die Frage nach dem Vollpartner-Track sich nach 4 Jahren beantwortet.
Jetzt habt ihr ja auch viele Beratungsleistungen, ihr bietet aber auch ganz klassische Steuerberatungsleistungen an, wie Buchhaltung.
Nein. Ne? Also wir sind klassische Berater für Berater. Das heißt, beispielsweise der steuerliche Berater oder der Anwalt kommt mit seinem Mandanten zu uns mit einer besonderen Aufgabenstellung. Das kann ein Steuerstreitverfahren, Steuerstrafverfahren, das kann eine umfassende Gestaltung sein oder eine bevorstehende Transaktion. Oder um so das Portfolio ganz kurz zu skizzieren, es kann auch eine Haftungssache des Beraters sein, wo der Mandant oder Ex-Mandant sagt, du hast hier mich schlecht beraten, ich hätte gerne einen Schadenersatz von dir. Und dann bearbeiten wir das und damit ist dann in der Regel unser Mandat auch beendet. Und wir möchten unseren Berater, mit denen wir ja zum Teil über Jahrzehnte zusammenwirken, auch nun wirklich nicht sozusagen in deren Gehege kommen. Deshalb zur Not machen wir mal einen Jahresabschluss oder Buchhaltung, ist aber überhaupt nicht unser Geschäft.
Okay, ja, das finde ich ja gut. Das ist eine recht gerade Linie. Da kann man sich drauf verlassen, wenn man an euch beauftragt, dass man sagt, hier, wir haben auch Mandantenschutz und so weiter. Finde ich super. Kommen wir ein bisschen zu unserem Schwerpunktthema. Wir haben ja eigentlich das Schwerpunktthema so ein bisschen Transaktionen heute. Als wir Seminar zusammen hatten, hatte ich das Gefühl, dass du auch viele Arztpraxen und Steuerberater kennst. Und da habe ich mich gefragt, welcher Steuerberater beauftragt denn bei einem Kanzleiverkauf einen anderen Berater? Die meisten machen das doch eher selbst. Ist das eine Erfahrung, die am Markt üblich ist oder kriegt ihr doch viele Anfragen, dass ihr da unterstützen sollt bei Kanzleinachfolgen?
Also erstmal, wir kriegen viele Anfragen, dass wir unterstützen sollen, aber ich kann ja gar nicht genau Statistiken benennen, wie häufig Berater das komplett selbst machen. Und das klingt immer so ein bisschen danach, als wollte ich jetzt hier Mandate-Phishing betreiben. Es ist aber meine ganz ehrliche Meinung, wenn ich sage, es gibt nur ganz wenige, ganz wichtige Geschäfte, die ich in meinem Leben tätige. Ich heirate mal, ne, das ist ja auch ein Vertrag. Ich kaufe mir mein Einfamilienhaus, das ist ein wichtiges Geschäft. Und entweder ich verschulde mich über beide Ohren, um mich in eine Steuerberatereinheit einzukaufen, oder aber am Ende meiner Tage oder beruflichen Schaffenskraft verkaufe ich das. Und dass ich bei diesem wichtigen Geschäft komplett ohne Vier-Augen-Prinzip von außen unterwegs bin, ist, ich sag's so offen, finde ich häufig fahrlässig. Also die Benchmark ist doch immer, würde ich diese Art der Vorgehensweise meinem Mandanten raten. Ne? Also der Zahnarzt sitzt jetzt, hat ordentlich gebohrt, ja, hat eine schöne Praxis aufgebaut und sagt jetzt hier, ich verkaufe für 800.000 Euro meine Bude an jemand anders auf den Vertrag muss kein Anwalt gucken und auch kein Steuerberater. Was würde man dem sagen? Man würde sagen, überleg dir das gut. Ne? Du kannst gut bohren, aber du kannst nicht sagen, ob der Vertrag eben greift. Und in 80% der Fälle werdet ihr wahrscheinlich keine Auseinandersetzung haben. Aber willst du wirklich für die restlichen 20% und geringer wird die Wahrscheinlichkeit nicht sein, wo es dann doch zum Dissens kommt, außergerichtlich oder gerichtlich, willst du dann sozusagen Schlitten fahren? Das kann doch nicht der Maßstab sein. Und das ist meine feste Überzeugung, bei wichtigen Geschäften wie auch sonst im Leben, sollte man Vier-Augen-Prinzip mit einem fremden Berater walten lassen, um sich das spiegeln zu lassen, am besten von jemandem, der das nicht das erste Mal macht.
Ja, also ich kann das nur bestätigen. Wir basteln auch permanent unseren eigenen Verträgen rum. Wir kaufen ja auch 2, 3 Kanzleien pro Jahr. Und es ist wirklich so, jedes Mal, wenn man in ein Seminar geht oder auch wenn man mal eine Diskussion hat, merkt man, dass der eigene Vertrag doch nicht perfekt ist. Und da bringt Fachexpertise unglaublich viel.
Genau, um mal ein Beispiel zu bringen, hatte ich jetzt gerade auf dem Schreibtisch. Da hatten also Steuerberater komplett selbst verhandelt. Es wurden die Anteile, also Sozietätsanteile, zum 31.12.2023 verkauft, sind komplett übergegangen. Und die Verkäufer garantierten, dass der Jahresabschluss auf den 31.12.2023 vollständig und richtig ist und die Forderungen und Verbindlichkeiten in zutreffender Höhe wiedergibt. Ich meine, wann wird der denn gemacht, der Jahresabschluss 23, irgendwann in 24, wer macht den denn? Der Käufer, ja, also das ist immer so ein Beispiel, ne, wo sozusagen derjenige, der juristisch damit nichts zu tun hat, dem fehlt überhaupt der Pack an, um die Risiken zu überblicken, die manchmal damit einhergehen, wenn man etwas komplett blind unterschreibt.
Ja, das ist so. Also bei uns ist so, wir sagen, was Menschliche geht vor und wir versuchen immer alles menschlich zu regeln. Wir machen das Ganze jetzt seit 8 Jahren und ich glaube, wir haben mittlerweile 15 Kanzleien gekauft. Und bisher ist ein einziger Fall mal vor Gericht gegangen und da ging es auch nur um ganz kleines Geld. Also da waren die Anwälte fast schon teurer als der Streitwert. Trotzdem haben wir gesagt, wir machen das mal, weil wir auch wissen wollten, ob unsere Klausel denn vor Gericht standhält. Und interessanterweise hat der Richter die Klausel anders gelesen als der Kläger und der Beklagte. Also dann kam noch eine dritte Meinung dazu.
Ja, aber du hast ja gerade was ganz Wichtiges angesprochen. Ne? Ich habe mich jetzt sozusagen wieder in der rechtlichen Sichtweise in Rage geredet. Das sind natürlich absolute Fundamente, ne? Dass zum Beispiel die Chemie stimmt, dass man ein gutes Bauchgefühl hat zwischen Käufer und Verkäufer. Das ist ganz viel wert. Ne? Und wenn es von Anfang an schon ganz kurios läuft, dann hat man auch eine signifikant gestiegene Wahrscheinlichkeit, dass nach der Übergabe zu großen Problemen kommt. Na, aber diese gewissenhafte Vorarbeit, dass man zum einen sich kennenlernt, dass man dann auch einen Prozess einen kleinen aufsetzt, den man vielleicht beschreibt in einem Milestone-Plan oder einer Absichtserklärung. Und dann, das ist ja auch immer ein Riesenthema, dass man sich dann zwingt, neben dem Tagesgeschäft für diese außerordentlich wichtige Aufgabe, die einen selbst betrifft, auch ein hinreichendes Zeitfenster zu schaffen, um sich damit auseinanderzusetzen. Auch da immer die Benchmark, was würde ich meinem Mandanten empfehlen, wenn er in derselben Situation wäre? Ja, genau das. Und danach sollte man sich auch leiten lassen.
Ja, jetzt haben wir auch einige Mandanten, die etwas größer sind. Die haben doch schon mal Transaktionen, wo es um 15, vielleicht auch 20 Millionen geht. Ich sage mal, da sind die Beraterkosten natürlich sehr hoch. Ist aber im Verhältnis zu dem Projektkauf ja gar nicht so entscheidend. Jetzt erleben wir in der Praxis immer wieder, dass die Steuerberatung ja sehr kleinteilig ist und es auch unglaublich viele Kanzleien gibt, die meinetwegen nur 200.000, 300.000, 400.000 Umsatz machen, wo man dann über einen Kaufpreis spricht von vielleicht ab 200.000 aufwärts. Lohnt sich dann auch für die Kollegen ein Gang zum Rechtsanwalt oder sagt man, boah, nee, da lieber den Standardvertrag bei der Kammer, sonst geht der Kaufpreis komplett für die Rechtsanwälte drauf?
Nein, also ich kann jetzt auch nur für uns sprechen. Wir versuchen da immer den gesunden Proport zwischen Honorar. Ich meine, ich verdiene gerne viel Geld, ne? Aber es muss ja, ich bin an einer dauerhaften Beziehung zu meinem Mandanten interessiert. Und da muss ja ein ordentlicher Proport hergestellt werden. Und wenn ich sozusagen mit meiner Expertise auch einen ganz kleinen Kanzleiverkauf begleite, ist natürlich wichtig, was ich als Arbeit vereinbare, wie groß mein Leistungsportfolio ist und was dann die Mandanten auch selber machen. Aber ich meine, dass zumindest mal der Kanzleikaufvertrag juristisch gescreent werden sollte. Und zwar nicht für beide, sondern, also wir sind ja Interessenvertreter. Ja, also ich werde entweder für einen Käufer oder Verkäufer tätig. Da kann mir natürlich einer sagen, mach einen ausgewogenen Vertrag. Dann mache ich das, aber mandatiert von einer Person. Und wenn das dann ein sehr überschaubarer Vertrag ist, beispielsweise eine Einzelpraxis wird im Asset-Deal verkauft, ja, wie viele Stunden Zeit sind das? Also wenn man ehrlich ist, auch mit ein paar Telefonrunden, selbst wenn ich großzügig schätze, vielleicht mal 15 Stunden und dann ist man ja irgendwo in einem vierstelligen Honorarbereich, was ja wohl angesichts einem Transaktionsvolumen von vielleicht dann 300.000 Euro absolut im Proport stehen kann.
Ja, würde ich auch so sehen. Ne? Da ist manchmal ja ein neues Marketing-Schild teurer.
Ja, genau.
Und hat deutlich weniger Effekt. Habt ihr denn so ein bisschen im Moment auch eine Marktveränderung festgestellt? Also wenn man so Fachzeitungen liest, dann heißt es ja immer, es kommen jetzt sehr viele Unternehmen und auch Steuerkanzleien auf den Markt und demgegenüber stehen nur sehr wenige Käufer. Könnt ihr das aus eurer Praxis bestätigen oder ist das bei euch noch gar nicht so angekommen?
Also die Diskussion ist da, ne? Seit einigen Monaten. Vereinfacht gesprochen, dass gesagt wird, es entstehen auf der grünen Wiese neue Einheiten, weil die Mandanten, also es ergibt ja überhaupt kein Problem derzeit, wenn man gut aufgestellt ist, Mandanten zu akquirieren. Umgekehrt suchen die Mandanten ja händeringend nach guten Steuerberatern, die in der Post-Corona-Zeit immer noch, die sind ja noch mit Schlussabrechnungen beschäftigt und so weiter. Viele haben Aufnahmestopp oder säubern sogar ihren Mandantenstamm, dass sie die Chaoten-Mandanten in Anführungsstrichen rausschmeißen. Und daher kommt die Sorge, dass eben zunehmend nicht mehr verkauft werden kann. Es wird aber nach wie vor noch relativ viel verkauft, das muss man auch dazu sagen. Und wenn verkauft wird, dann schlagen diese Sachen unter anderem auch bei mir auf. Also ist nicht so, dass der Markt ganz tot ist.
Ja, also sehen wir genauso. Also wir sagen mal, gute Kanzleien kannst du nach wie vor noch sehr gut verkaufen. Schwieriger wird es natürlich, wenn ich sage mal, ein überalteter Mitarbeiterstamm ist, keine Digitalisierung, dann wird es dann wirklich schwieriger, einen Käufer zu finden.
Da sagst du, was ganz Wichtiges, ne? Weil heute ist es fast wichtiger, die Mitarbeiter zu kaufen, also apostrophiert. Ne? Denn das ist ja der Flaschenhals, durch den alle gehen, und das Wachstumshemmnis. Wenn ich die Mitarbeiter nicht habe und wenn ich sozusagen eine Kanzlei kaufe mit guten Mitarbeitern, kaufe ich eben auch gegebenenfalls dadurch ein Wachstumspotenzial.
Jetzt sind bei den Kaufverträgen, muss man ja irgendwo mal beginnen. Habt ihr da einen besonderen Punkt, was euch besonders wichtig ist bei der Beratung, was man besonders im Auge hat? Also mal Kaufpreis, Abschmelzungsklausel oder Mitarbeiter, oder wo startet ihr da in der Regel?
Also es gibt natürlich viele Punkte, ne? Das Allerwichtigste oder die wichtigsten zwei Punkte sind, oder drei Punkte sind erstens, wie der Kaufpreis berechnet wird. Ja, da muss man es so formulieren, dass es auch wirklich das trifft, was die Mandanten wollen. Dann braucht der Verkäufer, das wird gar nicht so selten unterschätzt, Sicherheit. Also die einfachste Art der Sicherheit ist, dass Aufschieben bedingt übergeht, gegen jedenfalls einen Kaufpreisteil, dass er das Geld schon mal hat. Und dann ist für den Käufer als Allerwichtigste, dass er dann das, was er kauft, auch wirklich schutzfähig bekommt. Nämlich durch eine wirksame Mandantenschutz- und oder Wettbewerbsklausel. Ja, das sind so die, das ist so der Maschinenraum, würde ich mal sagen. Und dann kommen dazu natürlich aus Sicht des Käufers, der hat dann ganz viele Interessen, verschiedene Garantien zu bekommen und so weiter, dass eben da nicht ein A für ein U vorgemacht wurde. Aber diese Grundposition eben, klare Kaufpreisgestaltung, Sicherheit der Kaufpreiszahlung und umgekehrt Absicherung des Mandantenstamms für den Käufer, das sind so die absoluten, das ist so der Core-Bereich.
Ganz aktuell höre ich immer wieder von Kollegen, dass mittlerweile die Banken immer mehr Sicherheiten fordern. Das ist ja auch nicht so ganz neu. Aber dass das auch Auswirkungen auf die Kaufverträge hat. Also ich habe gestern mit einem Kollegen gesprochen und heute Morgen mit einem anderen, die auch gesagt haben, mittlerweile ist das so, dass die Banken teils sogar verlangen, dass auch der Verkäufer nochmal Bürgschaften und so weiter abgibt. Dann habe ich gesagt, boah, warum denn der Verkäufer? Also dass man als Käufer irgendwie eine Bürgschaft abgibt für das Darlehen, ist klar. Aber dass das jetzt auch auf Verkäufer übergeht, das ist natürlich schon eine harte Forderung. Erlebt ihr das auch,
dass die Banken Finanzierung
schwieriger macht?
Das ist überdimensioniert, ne? Also im mittelständischen Bereich, was wir hier auch betreuen mit unserer M&A-Praxis, also Mittelstand, da ist es durchaus häufiger anzutreffen. Der Verkäufer gibt ja jede Menge Garantien und zum Beispiel im Hinblick auf Steuern oder Sozialabgaben auch Freistellungsverpflichtungen, die er da eingeht. Und zu deren Absicherung ist es durchaus nicht unüblich, dass dann selbstschuldnerische Bankbürgschaft gegeben wird, die dann auf erste Anforderung wo der Bürgschaftsbetrag dann auf erste Anforderung an den Käufer ausgekehrt wird. Bei den, ja, Banken sind Banken, ne? Das wird immer schwieriger. Derzeit haben wir verschiedene Deals hier, wo es bis zu 12 Wochen dauert, ab dem Zeitpunkt, wo alle Unterlagen vorliegen, wo die Finanzierungsentscheidung getroffen wird, was die Sachen dann eben nochmal deutlich verzögert, aber klar, also diese Tendenz habe ich jetzt auch schon bei den ersten Praxiskäufen gesehen, dass die Banken dann sagen, ohne Bankbürgschaft des Verkäufers geht's nicht.
Ja, also das kann ich nur bestätigen. Wir haben, ich sag mal, vor 1-2 Jahren noch Kanzleikäufe gemacht, haben die Bank angerufen, haben die gesagt, ja, warum nicht, machen wir. Und heute, du hast jetzt 12 Wochen gesagt, wir haben Projekte, die laufen schon deutlich länger, weil einfach diese Bankanforderungen, da kommt immer noch was nach, da will man immer noch mal eine Garantie und noch mal eine Unterlage, also es zieht sich wirklich in die Länge. Das ist gerade für den Verkäufer sehr belastend, weil er so lange keine Sicherheit hat, weil die Verträge sind nicht unterschrieben, das ist ganz schwierig.
Klar, ne? Und das ist sowieso ein wichtiger Punkt, wo auch immer wieder in Anführungszeichen Fehler gemacht werden, dass dann der Verkäufer, der sich schon sicher ist, gegenüber dem Mitarbeiter, möglicherweise sogar den Mandanten, in Anführungszeichen die Katze aus dem Sack lässt und sagt, hier steht der Verkauf an, und dann klappt es doch nicht. Das sind ganz, ganz unschöne Situationen. Weniger rechtlich, als dann tatsächlich alle wieder eingefangen zu bekommen.
Ja, also kann man nur weiterhin Tipp geben, sich möglichst frühzeitig kümmern. Ich will jetzt nicht mal sagen, ab 55 als Freiberufler geht es ja vielleicht auch ein bisschen später. Aber wenn man 70 ist, möchte in einem halben Jahr verkaufen, wird es einfach schwierig.
Ja, ich bin ja immer, weiß nicht, vielleicht hast du das auch, hat sich ganz sicher auch im Seminar gehört, ich bin ja eigentlich ein totaler Skeptiker gegen die Kapitalgesellschaft, ne? Also für den Freiberufler. Aber im Verkaufsszenario hat die gewisse Stärken, ne? Also gerade wenn man sehr frühzeitig plant, normalerweise denkt man, okay, ich verkaufe dann mit 65 oder jedenfalls nach 55, dann habe ich einen halben Steuersatz. ich möchte jetzt gar nicht zu steuerlich gehen, aber der halbe Steuersatz hat ganz schön viele Haken und Ösen, mit denen man sich den zerschießen kann. Und wenn ich so eine Perspektive habe, dass ich sage, in 5, 6, 7 Jahren möchte ich mal verkaufe, kann es ja jedenfalls auch keinem Denkverbot unterliegen, mal zu überlegen, ich bringe jetzt zu Buchwerten meine Kanzlei in eine Steuerberatungs GmbH ein. Klar, ich muss auf die 7-jährige Sperrfrist gucken ein bisschen, aber dann, wenn ich das erstmal hinter mir habe, egal ob ich nur 1% verkaufe oder 20%, ob ich mit Earnouts arbeite oder nicht, ich habe immer Teileinkünfteverfahren. Oder wenn ich sogar mit der Holding arbeite, sogar den 8b mit 1,5%, was berufsrechtlich auch möglich ist. Sollte man nicht sofort zur Seite schieben. Ich weiß, die GmbH ist umständlich, hat viele Nachteile, VGA-Problematiken, aber es hat eben in dieser Situation auch Stärken.
Ja, also bin ich voll bei dir. Ich würde sogar sagen, dass Personengesellschaften manchmal auch nicht ganz so leicht sind, wenn man die Gesellschafterkonten abstimmen muss. Auch da kriege ich schon mal das Grauen, um zu gucken, wem gehört jetzt welcher Kapitalanteil. Das ist manchmal schon mal tagesfüllend.
Jeder Steuerberater, der dann für einen meinetwegen bestimmten Mandantensatz von Freiberuflern hat, müssen ja gar, also können Rechtsanwälte, Ärzte oder so sein. Und dann scheidet einer aus und die haben diese Einheit hat bisher nach 4 Absatz 3 Einnahmeüberschussrechnung ermittelt. Und jetzt muss zur Ermittlung des Veräußerungsgewinns oder Aufgabengewinns muss ein 4.1 Kapitalkonto berechnet werden über 30 Jahre. Das geht ja gar nicht. Ne? Also da wird dann ab einem gewissen Fixdatum wird dann mit irgendwelchen Prämissen gearbeitet. Das wird nicht so sehr zugegeben, aber es ist objektiv unmöglich.
Genau, also wir hatten mal zwei Ärzte, die haben sich getrennt und da war auch jeder der Meinung, er kriegt noch 100.000, da habe ich es mal aufs Konto geguckt und habe gesagt, der hat noch 10 auf dem Konto liegen, da weiß ich nicht, wie das funktionieren soll.
Ja, vielleicht dachten die, das Buchungskonto sei ein Bankkonto, ich weiß es nicht.
Ja, irgendwie so, das hatten sie irgendwie nicht verstanden, da waren natürlich das große Rätselraten, wo das Geld denn hin ist, was da eigentlich liegen sollte. Aber das kriegt man in der Tat dann nicht mehr aufgerollt, von daher bin ich ja voll bei dir, also so eine Kapitalgesellschaft zu verkaufen ist an der Stelle ja sehr, sehr leicht. Jetzt hast du anfangs gesagt, du siehst da auch beim halben Steuersatz schon mal ein Risiko. Ich vermute mal, du sprichst auch so Punkte an, man hat dann doch ein paar Mandate zurückbehalten, hat dann vielleicht ein paar zu viele weiter betreut. Vermutlich solche Punkte.
Genau. Ne, entweder, wenn man über die ominöse 10%-Grenze kommt mit den zurückbehalten oder nach Praxisverkauf neu hinzugewonnenen Mandaten. Oder früher hat man ja immer gegen Fixkaufpreis verkauft. Heute ist auch bei den Freiberuflern durchaus gang und gäbe, dass man dann sagt, komm, du kriegst schon mal 400.000 Euro jetzt. Und dann gucken wir uns mal den Umsatzverlauf der nächsten 2 Jahre Nachverkauf an und dann kriegst du nochmal Nachschlag, je nachdem. Dann kriegst du Y. Der halbe Steuersatz, der erfordert ja immer, dass ich zusammengeballt in einem einzigen Jahr alles versteuere. Und der BFH war übrigens jetzt letzten Donnerstag noch eine neue Entscheidung des BFH zu diesen sogenannten Earnout-Klauseln, sagt, Earnouts, wenn die in dem Jahr, wo du deinen Betrieb verkaufst, im Grunde wie der Höhe nach noch nicht bestimmbar sind, die bleiben zwar Veräußerungsgewinn, sind dann aber erst in dem Jahr der Berechnungsfähigkeit zu erfassen. Eigentlich erstmal schön, also muss ich einen Earnout 2 Jahre später versteuern, aber dann habe ich diese Zusammenballung nicht mehr. Und ein letztes, ohne hier zu viel Steuerrecht zu machen, da haben wir jede Menge Haftungsfälle leider auch auf dem Tisch, wenn die Gesamtplanrechtsprechung nicht gesehen wird. Ne? Ich habe meine Steuerberatungseinheit, da ist auch das, die Immobilie in meinem notwendigen Betriebsvermögen. Ich habe also nicht ein Ehegattenmodell. Jetzt überlege ich mir, ach, die stillen Reserven aus der Immobilie möchte ich eigentlich doch nicht so gerne versteuern. Also 5 Monate vorher überführe ich die auf eine von mir gegründete GmbH und Co. KG nach 6 Absatz 5 WStG. 5 Monate später verkaufe ich den Restbetrieb, Steuerberatungsbetrieb, will einen Steuersatz haben. Geht nicht. Ne? Gesamtplanrechtsprechung und zwar nicht nur nach Finanzverwaltungsauffassung, sondern auch BFH sagt, es müssen alle stillen Reserven aufgedeckt werden und dann ist der halbe Steuersatz kaputt.
Ja, eigentlich schade, weil das sind ja eigentlich typische Gestaltungen. Also gerade Earnout kannte man lange in der Steuerberatung gar nicht. Als wir damit angefangen haben, haben die ersten Kollegen gesagt, was ist das denn? Die kannten vielleicht noch, dass man den Kaufpreis, sage ich mal, 80% heute bekommt und 20% nach einem Jahr, aber im Prinzip, dass es ein fester Kaufpreis ist mit 2 Zahlungsterminen. Und als wir mit Earnouts angefangen haben, ich meine, klar, die Kollegen wollten das nicht. Da waren die Zeiten auch noch ein bisschen anders. Das ist immer ganz schwer, das zu vermitteln. Und ich als Unternehmer hätte gesagt, naja gut, wenn dann nachher 10-20% auf so ein Earnout entfallen und das ist kein halber Steuersatz, wäre das ja vielleicht gar nicht so dramatisch, weil es ja auch jetzt in der Zukunft gezahlt ist, vielleicht hat man ja eh nicht mehr so hohe Einkünfte. Aber wenn ich richtig verstanden habe, ist das Problem ja nicht nur der Earnout ist kein halber Steuersatz, sondern wenn man Pech hat, ist alles nicht mehr unter dem halben Steuersatz liegen, der komplette
Betrag. man muss es so sagen, der BFH hat jetzt zu Earnout-Gestaltungen entschieden, dass das dann erst in dem Jahr, wo es berechnungsfähig zu versteuern ist. Er hat noch nicht ganz expresses verbis entschieden, dass dann auch der halbe Steuersatz entfällt. Aber diese Zusammenballung in anderen Gestaltungen, die gefordert wird, ist in einer Vielzahl für etwas anders gelagerte Fälle vom BFH sehr klar vorgezeichnet. Also ich würde derzeit mal sagen, in diesen Earnout-Gestaltungen 80% zu 20 oder 70 zu 30, dass der BFH dann den halben Steuersatz nicht gewährt. Und dann, um jetzt auch vor deinen Punkt wieder zurückzukommen, für alles, nicht, also auch für das Fixum, das vergessen viele, der gesamte halbe Steuersatz ist dann kaputt. Das kann man übrigens auch sehr geschickt anders, also ein Earnout wirtschaftlich abbilden, ohne die Zusammenballung wirklich gesteigert zu gefährden. Das würde jetzt zu weit führen, aber man kann da auch sozusagen Wording finden, wo ich sozusagen schon Fixum plus Earnout im Jahr, wo ich verkaufe, schon komplett versteuern muss, obwohl ich den Earnout erst 2 Jahre später kriege. Das ist die Kröte, die ich dann zwar schlucken muss, okay. Ja, aber dann habe ich einen halben Steuersatz und kriege dann, wenn ich zu viel Kaufpreis gezahlt habe oder wenn ich als Verkäufer noch ein bisschen mehr nachhalte, nach 2 Jahren kriege ich dann die Kaufpreisanpassung. Das geht.
Ja, super spannend. Ist aber natürlich im Vertrag nur eine ganz kleine Formulierungsänderung. Da muss man wirklich dann schon aufpassen, dass man es nicht falsch macht. Und das ist auch gut, wenn man da tolle Unterstützung hat, zum Beispiel von euch, dass man da nicht irgendwie einen doofen Fehler läuft, der unglaublich viel Geld kostet. Und du hast anfangs gesagt, ich kann das einmal im Leben machen. Diesen Vorteil und sich den zu verschießen, wäre natürlich fatal.
Genau, das ist absolut richtig.
Hast du denn noch Tipps, worauf du persönlich noch achten würdest bei Kaufverträgen, was man vielleicht nicht direkt so auf dem Schirm hat, aber wo man sagt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der ist uns irgendwo in einer Klausel verklausuliert, den man eigentlich gar nicht wahrnimmt, was aber in der Praxis sehr wichtig und bedeutsam ist?
Also wo du Stichwort verklausulierst sagst, wir alle, es ist eher ein Thema, wenn jemand zum Beispiel gegen Abfindung ausscheidet aus einer Arztpraxis, die vielleicht viele Geräte Medizin betreibt und die immer schon ein erhebliches Gewerblichkeitsrisiko hat, dann kann es eine Aufgabe sein, eine Steuerklausel zu machen, dass wenn, nachdem einer ausgeschieden ist und jetzt kommt die Betriebsprüfung für die Jahre noch, wo er drin war und jetzt komplett für die Jahre die Gewerblichkeit annimmt, dann freut sich ja erstmal der Ausgeschiedene ein Loch im Bauch, denn der kriegt die Gewerbesteueranrechnung, Paragraph 35 ESTG noch komplett für die Altjahre. Mega Erstattung. Und die anderen dürfen den Gewerbesteuerschaden alleine bezahlen. Da sozusagen, da kann man auch als Jurist mal Gehirnschmalz reinlegen, dafür eine Ausgleichsklausel zu finden, dass zumindest mal dieser Vorteil herausgegeben werden muss. Ohne das böse Wort Gewerbesteuer zu verwenden, weil dann würde das Finanzamt sieht ja diesen Vertrag. Das ist dann schon Vertragsgestaltung 2.0. Dann natürlich finde ich wichtig, Mitarbeiterabwerbeverbote haben früher häufig gefehlt, ne, um mal wieder auf die Kaufverträge zurückzukommen. Steuerklauseln, ne, dass wenn sozusagen Widerwarten die Betriebsprüfung mehr Steuern für Altjahre festsetzt, können auch so ein Thema sein, die in kurzen Kanzleiverträgen auch nicht selten fehlen. Übrigens auch die Sozialabgabe. Ne? Da kommt ja immer häufiger die Rentenversicherung, dass man sagt, als Käufer jetzt für Altjahre ist noch so und so viel mehr an Sozialabgabe festgesetzt worden, das hätte ich gerne von dir. Das sind so Positionen. Und ein Punkt, vielleicht zuletzt früher, wenn ich meinen Mandantenstamm als Sachabfindung mitgenommen habe, dann war ja beim Bundesverfassungsgericht seit 2013 Verfahren anhängig, ob ich nach 6 Absatz 5 den Mandantenstamm direkt von einem Gesamthandsvermögen, wo ich rausgehe, in das Gesamthandsvermögen der neuen Einheit tun muss, kann, oder ob das dann zur Hebung der stillen Reserven führt. Und just letzte Woche ist da auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts jetzt veröffentlicht worden, dass das unschädlich ist. Da brauchte man früher, man wusste es nicht, da dann auch gewisse Verbotsklauseln und so weiter. Das scheint jetzt, das ist ja mal eine frohe Botschaft für die Vertragsgestaltung, jetzt obsolet geworden zu sein.
Ja, Wahnsinn. Das Problem von uns Praktikern ist, manchmal entscheidest du das ja einfach im Tagesdoing. Ne? Einer fragt, wo buchst du es hin? Du sagst, auch in die Gesamtheit und als Sonderbetriebsvermögen. Hast dir darüber gar keine Gedanken gemacht und hast das Problem vielleicht auch gar nicht gesehen. Ne? Das ist ja manchmal echt eine Falle, in die man als Praktiker tappen kann.
Genauso, das wird häufig auch nicht gesehen. Wenn ich im Asset-Deal einen Mandantenstamm übernehme, ist das ja eigentlich ein umsatzsteuerbarer Umsatz. Ne? Es werden entweder sonstige Leistungen oder Lieferungen, je nachdem, wie man den Mandantenstamm einordnet, gegen Entgelt im Inland zwischen Unternehmern ausgetauscht. Und dann die Umsatzsteuerpflicht hängt dann wirklich nur noch am 1 Absatz 1a, Geschäftsveräußerung im Ganzen. Und das ist nicht, manchmal ist es ganz klar, dass es eine Geschäftsveräußerung im Ganzen ist, aber wenn ein nackter Mandantenstamm verkauft wird, ist es nicht ganz klar. Da eine salvatorische Umsatzklausel zu haben, für den Fall, dass das Finanzamt das umsatzsteuerpflichtig macht, dass sich der Kaufpreis um die Umsatzsteuer erhöht und andererseits der Käufer aber eine Rechnung bekommt, mit der er Vorsteuerabzug geltend machen kann. Das sind dann auch so Gimmicks. Gerade beim Asset-Deal schadet es auf keinen Fall, eine Umsatzsteuerklausel zu haben.
Ja, vor allen Dingen, wenn es dann doch, ich sag mal, GmbH so ähnliches sind, wo man einen Tarnvertrag hat, dann kann man es auch im Nachgang kaum noch heilen.
Ja.
Ja, perfekt. Markus, hast du denn dieses Jahr auch noch Seminare geplant? Ich war ja bei deinem letzten in Köln und war da echt beeindruckt, wie gut du das gemacht hast.
Ja, also wir machen zum einen noch mit der Bundessteuerberaterkammer einige Seminare, gerne da oder bei uns auf die Homepage gehen. Und ansonsten trage ich ja gerne auch zu dem Thema Unternehmenssteuerrecht mit allen Schattierungen, aber eben auch zu mittelständischen Transaktionen, insbesondere auch zu Steuerthemen dort vor. Also wen es interessiert, einfach bei uns auf die Homepage steueranwalt.de, da gibt es eine Übersicht über Seminare, da findet man das. Und langsam füllt sich mein Kalender. Also in den letzten Jahren habe ich immerhin so um die 50 Vorträge pro Jahr gehalten.
Boah, Wahnsinn. Ja, also ich kann nur einladen, besuch die Seminare von Markus, die sind richtig gut. Und ja, Markus, wenn du mal Lust hast, dass wir eins zusammen mal irgendwann halten, auch gerne. Ich mache mehr den BWL-Teil, also den etwas ja, emotionaleren.
Da bin ich ja blank, ne? Da bin ich weitgehend blank. Also da würden wir uns ergänzen.
Genau, denke ich auch. Hör mal, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns noch einmal treffen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.